es ist eine geile Zeit und jeder, der sich jetzt damit befasst, und wir haben noch viel Zeit, um das auch zu genießen, glaube ich, das ist kein Ding, das jetzt hier in 5 Jahren dann sich erledigt hat mit der ganzen Community, im Gegenteil. Und ich bin einfach mega froh, dabei zu sein, und wir sind noch so verdammt früh. Und man muss sich im Klaren sein, diese Zeit wird nicht immer so sein.
Es ist mir eine ganz außergewöhnliche Freude, den Daniel zu begrüßen bei Was Bitcoin bringt. Bitcoin Apex, hi.
Servus Nico, freut mich.
Du bist einer der bekanntesten Bitcoin-Künstler, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern international. Kann man das so sagen?
Also ich würde sagen ja, aber das ist wahrscheinlich eher der Tatsache geschuldet, dass es noch gar nicht so viele Künstler gibt im Bitcoin-Space. Aber von denen, die ich kenne, würde ich sagen ja. Vor allem in Deutschland gibt es jetzt noch nicht ganz so viele.
Du zeichnest extrem aufwendige Bleistiftzeichnungen, ist das richtig?
Genau.
Ich will mich jetzt nicht blamieren, weißt du, ich bin ein bisschen... Das Lustige ist, ich bin gar nicht so ein Kunstbanause, wie ich immer tue. Meine Frau ist Kunsthistorikerin und hat mir das alles beigebracht, und ich habe da schon ein Auge für, was ist gut und was ist eigentlich Trash, ja? Weil es gibt auch Trash im Bitcoin-Space, oder? Wir nennen jetzt keinen Namen, aber es gibt das.
Also ich denke mir... Ich weiß jetzt nicht, ja, wahrscheinlich kann man es als Trash betiteln, aber ich denke mir halt, sehr vieles, das man sieht, ist einfach ein plumpes Bitcoin-Logo.
Ja.
Und es gibt bestimmt Leute, die feiern das und irgendwo eine Legitimation, aber das ist halt nicht mein Anspruch an mich selber. Ich möchte nicht einfach nur ein Bitcoin-Logo zeichnen, sondern ich will meiner Zeichnung einfach eine Tiefe geben und eine Art Geschichte oder etwas, wo man einfach nicht einmal drauf schaut und dann hat sich die Sache erledigt, sondern man schaut nochmal drauf, keine Ahnung, eine Woche später oder einen Monat, weil man das an seiner Wand hängen hat, und man findet ein neues Detail und sagt so, oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Also das reizt mich so, ja. Und dass man halt an der Arbeit auch sieht, dass das Ding jetzt vielleicht nicht unbedingt in 2 Stunden gezeichnet ist oder angefertigt, sondern dass da jetzt in meinem Fall zum Beispiel 3 bis 4 Wochen oder 5 Wochen drinstecken, bis ich eine Zeichnung fertig habe, und die sind meistens im A3-Format.
Das ist ziemlich groß, Zeichnungen mit der Hand, Bleistift, man kann das auch auf Twitter bei dir mitverfolgen, du machst so Timelapse-Videos, also man sieht, wie viel Arbeit hineingeht, und auch wenn Schönheit und Wert eigentlich im Auge des Betrachters liegen, ist es dir wichtig, dass man merkt, okay, da geht richtig Arbeit hinein und da sitzt du auch und es ist unglaublich detailreich und du hast da echt ein paar echt geile Motive, muss ich schon sagen.
Genau, ich finde, das spiegelt einen sehr guten und wichtigen Punkt von Bitcoin wieder, nämlich das Proof of Work, und deswegen finde ich das sehr passend, dass ich das halt in meiner Kunst dadurch zeigen kann. Und ich würde sagen, neben der Unveränderlichkeit und Dezentralisierung von Bitcoin ist das Proof of Work eigentlich das wichtigste Kernelement. Und ich denke, dass vielleicht deswegen meine Sachen relativ gut ankommen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch international, dass die Bitcoiner das eben schätzen, wenn man einen Proof of Work geleistet hat und das jetzt zum Beispiel in der Kunst optisch sieht. Ja.
Wie viele Bilder hast du schon gemacht?
Jetzt vor 2-3 Tagen habe ich meine 24. Zeichnung vollendet, ja.
Also nicht zu viele, in Wahrheit?
Eigentlich nicht. Ich habe schon Kommentare von Leuten bekommen, dass meine Zeichnungen langsam inflationieren, aber ich denke mir halt, ja, ich habe mir vorgenommen, einmal im Monat eine Zeichnung zu veröffentlichen, und ganz am Anfang, die ersten 6-7 Zeichnungen, die habe ich relativ zügig gezeichnet. Da war ich auch noch gar nicht selbstständig als Bitcoin-Artist im Space unterwegs, weil da habe ich vom Mark, vom Bitcoin-Hotel hier in Ploching, die Erlaubnis bekommen, meine Bitcoin-Kunst beim allerersten Bitcoin im Ländle zu veröffentlichen oder zu zeigen. Und dann habe ich die Gelegenheit natürlich genutzt und hatte noch einen Monat oder 2 Zeit und dachte mir so, ja, hey, geil, das ist jetzt so eigentlich mein Entry-Point in die Community, weil davor hatte ich noch gar nichts zu tun mit der Community. Und jetzt zeichne ich einfach mal ein paar Zeichnungen raus, damit ich mehr als eine Zeichnung zeigen kann. Lustigerweise war ich davor noch in El Salvador, das war Februar 2022.
Du warst in El Salvador, bevor du jemals bei einer deutschsprachigen Bitcoin-Event
warst. Ja, genau, okay. Ja. Und da habe ich eine Zeichnung mitgenommen, das war meine allererste, die war auch nicht im A3-Format, sondern 70 auf 50 Zentimeter. Und ich habe den Gedanken halt sehr interessant gefunden, dass wenn ich schon mal in El Salvador bin und zu dem Zeitpunkt war Bitcoin seit 6 Monaten Legal Tender, wenn ich schon mal dort bin, in dem ersten Land der Welt, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel offiziell deklariert, dann muss ich da auch was zeichnen.
Ja, klar.
Genau. Und dann habe ich das Ding eingerollt in meine Gepäcktasche. Das kam halt ein bisschen verknittert dort dann an und noch verknitterter wieder hier in Deutschland zurück. Aber ich würde mal sagen, vielleicht ist das so ein bisschen ein Proof, dass das Ding auch in El Salvador war. Ja, ich habe auch ein paar Fotos noch gemacht und das durfte ich hier dann zeigen beim ersten Bitcoin im Ländle neben ein paar anderen. Und eine von diesen Zeichnungen habe ich dann am Roman überlassen, dem Blocktrainer. Der war nämlich hier auch. Und um das dann mal zu erklären, wie es eigentlich dazu kam, dass ich dann meine Selbstständigkeit gegründet habe. Diese Zeichnung hat er dann in seinem Livestream gezeigt. Und dann kamen die ersten Anfragen. Ja, hey, hast du irgendwie Prints, Drucke da davon? Wir finden das Motiv voll cool. Und dann habe ich mich da reingefuchst in die ganzen bürokratischen Sachen, steuerlich. Und wobei, nee, ganz am Anfang noch nicht. Da habe ich dann einfach mich mal informiert, wo man was drucken lassen kann. Und dann waren die Anfragen aber so viele, dass ich gesagt habe, ja, ich kann jetzt einfach diese Gelegenheit nutzen, um wirklich im Bitcoin-Space aktiv selbstständig zu sein oder mich einfach zu integrieren, was ich ja schon länger im Sinn hatte. Ich bin schon lange Bitcoiner. Oder ich lasse es und bleibe einfach bei meinem Fiat-Job und beobachte diese ganze Bitcoin-Sache nebenher.
Was war denn Fiat-Job?
Ich war 10 Jahre im Einzelhandel, im Real. Und von diesen 10 Jahren waren es 2 oder 3 Jahre als Teamleiter. Das waren jetzt dann die letzten Jahre. Und zu dem Zeitpunkt, als ich Teamleiter geworden bin, ich habe Obst und Gemüse, war mein Verantwortungsbereich. Das war so ein Zusammenfall aus ganz vielen Ereignissen, die halt sehr gut gerade mir in den Kram gepasst haben. Wir hatten einen neuen Geschäftsleiter, der mir das angeboten hat, dass ich diese Teamleiter-Position übernehme. Und ich war halt gerade zu dem Zeitpunkt, 2017 rum war das, wo ich die orangene Pille geschluckt habe. Anfang 2018, als der Bitcoin-Standard, die englische Version vom Saifedean rauskam, habe ich das Ding gelesen. Und dann dachte ich so, boah, shit, ich muss jetzt mehr Fiat bekommen. Ich will stacken, richtig hart. Und dann kam dieses Jobangebot. Das habe ich dann auch angenommen nach 1-2 Monaten Zögern. Und dazu kommt noch, dass ich sehr bescheiden lebe eigentlich. Ich habe nicht viele Ausgaben. Ich wohne seit 10 Jahren auf 12 Quadratmeter.
In einer Wohnung oder in einem...
Es ist ein eigener Raum, ja. Also es war eigentlich untervermietet. Meine Vermieterin ist jetzt leider schon vor einem Jahr gestorben. Und das war eine große Wohnung. Die wurde aber aufgeteilt, weil meine Vermieterin schon relativ alt war und die hat nicht mehr so viel gebraucht. Und dann hat man das einfach so abgegrenzt. Ich hatte meinen komplett eigenen Bereich, auch WC und alles. Küche jetzt nicht voll ausgestattet. Kühlschrank, Induktionsplatte mehr nicht. Und eine Mikrowelle. Und ein Balkon. Aber ja.
Immerhin. Balkon ist nicht schlecht
in dem
Umfeld. Ja?
Genau. Und 180 Euro Warmmiete, das ist halt perfekt zum Stacken, gell? Und und ja, aber das war alles schon vor Bitcoin. Seit 10 Jahren wohne ich dort. Genau. Und aber es hat halt sehr gut gerade reingepasst in diesem ganzen Cocktail aus Ereignissen mit Job-Upgrade, Bitcoin kennengelernt, schon niedrige Kosten. Und dann hardcore reingesteckt und zu dieser Zeitpunkt war es noch nicht so, also zumindest nach meinem Wissensstand gab es noch nicht so die deutsche Community Bitcoin-mäßig. Das war ja alles 2017, 18 und meine Hauptinformationsquellen war englischsprachiger YouTube, ganz klar. Und ja, dann habe ich halt hardcore gesteckt und dann habe ich mir das aber auch irgendwann erlaubt, dass ich meine Stunden reduziere. Und dann bin ich wieder runter von Vollzeit auf 20 Stunden. Aufgrund dessen, weil ich ja so niedrige Ausgaben habe, konnte ich das immer noch gut bewerkstelligen und noch nebenher stacken. Und dann kam halt genau, dass ich angefangen habe, meine erste Bitcoin-Zeichnung zu machen.
Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag. und sehr gerne. Hab ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code WASBITCOINBRINGT um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code WASBITCOINBRINGT, die Bitbox O2 Hardware Wallet. Hast du vor Bitcoin schon gezeichnet?
Genau, ja. Das habe ich aber aufgrund vom Fiat-Job sehr wenig, weil es ja dann immer mehr wurde, mehr Stunden, bis hin zum Teamleiter, 40-stündig. Aber als ich so 15, 16 war, also während den Abiturszeiten rum oder davor, da habe ich noch recht viel gezeichnet. Das waren hauptsächlich immer irgendwelche Porträts oder ich habe auch schon die Haustiere von irgendwelchen Nachbarn gezeichnet, als kleines Geburtstagsgeschenk. Aber es war niemals so in dem Ausmaß wie jetzt und auch nicht so detailliert. Und ich finde schon, dass ich mich entwickle auch.
Ja, ja klar, das ist das gehört dazu zur Kunst, dass man sich entwickelt. Ja. Bevor wir jetzt zur Kunst zurückkommen, eine Frage, die mir auf der Zunge brennt, nachdem du dich da auskennst. Wenn ich in den Supermarkt gehe, Obst und Gemüse kaufe, was ist der wichtigste Tipp?
Der wichtigste Tipp.
Worauf sollte ich achten, damit ich nicht...
Also wenn du wirklich alles haben willst, komm morgens.
Ja, weil es noch da ist. Ja. Aber sonst gibt es ja welche Tricks, dass die frischen Sachen nach hinten geräumt werden und so, oder ist das nicht
also
so?
Also es ist Vorgabe von der Geschäftsleitung, ich will jetzt nicht zu viel doxen, aber ich glaube, das darf ich, dass man natürlich wälzt, heißt das,
ja,
dass man das mit der aktuelleren Lotnummer oder Losnummer heißt das Ding, das ist auf jeder Verpackung auf der Rückseite kann man die Kalenderwoche und dann den Wochentag einsehen. Also wenn zum Beispiel 3803 dran steht, L3803, wurde das Ding in der 38. Kalenderwoche am Mittwoch verpackt. Und daran kann man natürlich erkennen, was jetzt frischer ist als was anderes, wenn jetzt zum Beispiel das andere eine 3801 hat. Und wir müssen halt natürlich das Frische unten hin, das Alte oben.
Na klar.
Aber ich habe mir halt gedacht, der Kunde ist ja nicht doof. Deswegen habe ich reverse gedacht und habe dann öfters mal einfach das Neue oben hingemacht und das Alte war unten. Ja. Aber oft...
Der Kunde ist schon doof, oder?
Nee, das denke ich jetzt nicht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kunde ziemlich doof ist. Also ich komme aufgewachsen in einem Weinort, ja, und ja. Bei uns heißt das Heuriger, das sind so die Weinlokale, ja, meine erste Freundin hatte dort, deren Familie hatte eben so einen Heurigen und die hatten nur so 2 oder 4 Wochen im Jahr offen, das war eher so als Nebenbeschäftigung gedacht und da bin ich in der Schank gestanden und da gab es Weißburgunder und Welschriesling, das waren die 2 Hauptweißweine, die ausgeschenkt wurden und ich habe auf dem Weißburgunder auf der großen Flasche Weißburgunder war ein weißes Gummiringel drauf und auf dem Welschriesling war ein grünes Gummiringel drauf und ich habe das einfach ausgetauscht und wochenlang, wenn jemand Weißburgunder bestellt hat, hat er Welschriesling bekommen und umgekehrt und nicht einmal hat irgendjemand irgendwas gesagt.
Ja? Ja, darfst du das hier sagen?
Es ist wahrscheinlich schon verjährt, ja. Und die österreichische Weinpolizei wird mich jetzt nicht mehr erwischen wahrscheinlich, ja.
Ja, es gibt so ein paar Tricks, die kann man schon machen, ja.
Okay, aber zurück zum Ding. Okay, du hast im Supermarkt gearbeitet, warst dann Teamleiter und dann kommt Bitcoin in dein Leben und bist heute wirklich was selbstständiger Bitcoin-Künstler, das ist dein Job.
Genau, also ich habe dann, als die Nachfragen immer mehr wurden und nach dieser Zeichnung, die ich im Blocktrainer gegeben habe oder im Roman, habe ich dann eine weitere Zeichnung angefertigt und die kam vor allem in den USA extrem gut an und Kanada. Und dann wurden das so viele Nachfragen, dass ich gesagt habe, jetzt hocke ich mich da wirklich dahinter. Ich kümmere mich um Gewerbeanmeldungen und informiere mich einfach über diese ganzen bürokratischen, steuerlichen Sachen, weil ich will das jetzt einfach ausnutzen. Und dann war das eigentlich so, dass ich innerhalb von, ich würde mal sagen, 4 Wochen von heute auf morgen gekündigt habe und selbstständig wurde. Ich hatte eigentlich, das ist vielleicht auch interessant zu wissen, ich hatte, als ich meine allererste Bitcoin-Zeichnung angefertigt hatte, nicht den Gedanken, hey, ich will damit mich jetzt selbstständig machen. Ich habe einfach gezeichnet und ich finde das irgendwie ein schöner Gedanke oder eine schöne Entwicklung, dass ich habe das nicht erzwungen, das kam halt einfach. Und ich glaube, Bitcoin ermöglicht das sehr, sehr vielen Menschen, das muss jetzt gar nicht irgendwie eine Zeichnung sein oder so, weil Bitcoin einfach noch so unfassbar klein ist und so viele Nischen gibt. Und ich denke, wenn man halt einfach losmacht, seine Interessen und seine Leidenschaft vertritt, was auch immer es sein mag, und es dann anpackt, dass sich dann bestimmte Dinge schon fügen, ja. Und ja, dann habe ich mich darum gekümmert, habe meine Website aufgesetzt über einen Website-Baukasten. Ich habe eigentlich alles selber gemacht. Ich habe niemanden wirklich gefragt, habe mich da informiert und seitdem mache ich das jetzt. Ja, seit einem Jahr und einem Monat bin ich jetzt selbstständig als Bitcoin-Artist. Und ich bin auch bei der Künstler Sozialkasse versichert. Das ist eine extra.
Klar, es muss ja alles eine deutsche Ordnung haben. Nicht? Ja, du kannst nicht einfach Künstler sein. Du musst ja, wie du sagst, das Erste, was man macht, wenn man in Deutschland Künstler werden wird, erstmal das Bürokratische.
Also das hätte ich so oder so gemacht. Ich glaube, es ist sogar ein Muss, wenn man einen Beruf macht als Künstler. Was jetzt ein Künstler ist, das ist natürlich ein sehr breiter Begriff. Ich habe, wenn man sich mit der Künstlersozialkasse befasst, dann sieht man auch, dass Dinge als Künstler deklariert werden, wo man es am Anfang nicht gedacht hätte, aber es sind sehr, sehr viele Berufe und der Vorteil liegt halt einfach darin, dass ich 50% weniger zahlen muss, im Prinzip. Also die übernehmen 50% von der Krankenversicherung, von der Rentenversicherung, das nicht, aber von der Pflege und der Krankenversicherung. Als Selbstständiger zahlst du ja komplett selber deine Krankenversicherung. Als Arbeitnehmer nimmt er 50%, übernimmt dein Arbeitgeber. Und im Prinzip ist es jetzt so, wie wenn ich eigentlich angestellt wäre hinsichtlich der Krankenversicherung, weil die mir 50% übernehmen.
Ah, okay, das ist positiv. Das wusste ich tatsächlich nicht.
Deswegen habe ich das auch gemacht. Das gibt
es bei uns, glaube ich, auch nicht in Österreich. Ja,
deswegen habe ich mich darum gekümmert. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, man muss es sogar in Deutschland. Wenn man diese ganzen Kriterien erfüllt, dass man dort laut denen ihrem Gesetz akzeptiert wird.
Und ich nehme mal an, deinen Lebensstil hast du schon angedeutet. Also du hattest quasi diesen Low Time Preference bescheidenen Lebensstil schon vor Bitcoin. Also quasi das Bitcoin hat dich da gefunden. Wie bist du überhaupt bei Bitcoin gelandet?
Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Das war vor dem krassen Bullrun 2017. Habe ich dann irgendwann gedacht, hey, jetzt sammle ich ja langsam ein bisschen Geld auf meinem Bankkonto, weil ich ja so niedrige Ausgaben habe. Und ich habe damals auch noch nicht so viel verdient. Das war noch nicht die Vollzeitstelle. Aber es war trotzdem so, dass ich halt gut sparen konnte, weil wenn du im Monat 500-600 Euro brauchst, insgesamt für alles. Und wie du es ja auch schon erwähnt hast, ich bin jetzt nicht der hier immer alle 2 Wochen neue Klamotten braucht oder eine Uhr oder so Sachen. Ganz und gar nicht. Dann kannst du auch mit einem relativ niedrigen Nettogehalt gut sparen und dann habe ich mich halt mal gefragt, ey, was mache ich jetzt eigentlich mit dem? Es war nicht wegen der Inflation oder so, einfach nur, weil ich gesehen habe, dass mein Geld sich ansammelt. Was gibt es denn so für Optionen, statt dass ich es da einfach liegen lasse? Und ja, dann habe ich mit einem Kumpel zusammen, haben wir jetzt jeder 2.500 Euro haben wir zusammengelegt. Das war vielleicht auch schon mal der erste Fehler, mit jemand anderem zusammen investieren. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist.
Habe ich jetzt auch noch gar nicht oft gehört, dass man das irgendwie zu einer Gemeinschaftsarbeit dann macht. Ja?
Wir haben Geld zusammengelegt, und dann auf zusammen überwiesen. Also nicht schlau. Gerade auch Thema Steuern dann hinten raus, wenn man irgendwie guckt, dass man das dann wieder zu Geld macht und alles. Ich glaube, das ist nicht schlau. Wie auch immer, das waren dann irgendwelche MLM-Seiten, also ich weiß noch genau, wie die hießen, Laser Online oder so, das war alles 2017, bevor der Bitcoin wirklich auf 20.000 ging, das war so im August rum, September, da haben wir in diverse Internetseiten unser Geld reingesteckt, die irgendwie am Tag 12% für 12 Tage lang, also am Ende 144% versprochen haben.
Ja, verstehe, du bist in ganz harten
Weg. Ja, sehr viel unnötige Sachen und am Ende waren von diesen 2.500 noch um die, ich glaube, 700 übrig und dann dachte ich, ja, was mache ich jetzt damit? Und ich habe mich aber die ganze Zeit gefragt, warum diese ganzen Internetseiten alle nur Bitcoin oder Ethereum Bezahlmöglichkeit akzeptiert haben, nicht Euro oder Dollar. Und retrospektiv ist klar, weil das vielleicht mehr oder weniger anonym für die Leute ist, aber eigentlich ist er nicht anonym, gell?
Aber es war eine Möglichkeit, ohne Bankverbindung
an Geld zu kommen. Genau, oder diese ganzen Regulatorik zu umgehen.
Ja. Aber waren das MLM-Scams quasi, die auch gesagt haben, sie machen was mit Krypto, oder war das unabhängig?
Ja, doch, genau.
Doch.
Also deren Story so war Krypto. Bitcoin-Mining, dass du dir irgendwie Hashpower kaufen konntest.
Ja,
oder,
okay.
Aber vieles war einfach nur, hey, zahl uns Summe X in Bitcoin ein und du kriegst jeden Tag 12% davon zurück. Und das war natürlich, am Anfang hat es vielleicht geklappt für die allerersten, typisches Ponzi-Scheme, aber am Ende war dann, wenn du die Seite aufrufen wolltest, Fehlermeldung 404, Page not found.
Und ja. Warst du da involviert auch, warst du da auf Veranstaltungen oder so?
Nee, gar nichts.
Und warst du auch vertrieblich, auf der Vertriebsseite nicht involviert? Mhm. Du hast es nicht anderen Leuten eingeredet?
Nee, das zum Glück nicht.
Ja, also nee. du hast das einfach nur online gefunden und,
genau.
Und okay, verstehe.
Und einfach blind reingetraut und dann den Rest, das kleine bisschen, was übrig blieb. Ich hatte eine kurze Shitcoin-Phase, 2-3 Monate. Und dann aber sehr schnell eigentlich zu Bitcoin gefunden, ja.
Das war alles noch 2017, 18 oder?
Genau.
Noch vor dem Hype dann?
Auch vor dem Hype, ja. Aber ich würde sagen, fundamental überzeugt von Bitcoin war ich noch nicht 2017, aber ich hatte halt schon mit dem Thema zu tun, ja.
Das war dann der Bitcoin-Standard, oder wie?
Genau. Der würde ich sagen, dass das eigentlich, also Anfang 2018, dass das so dann die Aha-Momente ausgelöst hat,
ja. Im Bitcoin-Standard gibt es ja dieses umstrittene Kapitel, wo er auch darüber schreibt, dass Fiat Money schlecht ist für die Kunst quasi, ja, weil eben wegen dem Proof of Work und so. Hat dich das angesprochen, hat dich das beeinflusst?
Da hatte ich ja selber noch nicht im Sinn, dass ich auch Bitcoin-Zeichnungen mache, aber weil ich selber ja schon gezeichnet habe, dachte ich schon, ja, das klingt schon alles recht schlüssig und ja, man muss sich schon fragen, warum irgendwelche rote Quadrate, die von irgendeiner Person gezeichnet wurden, für 40 Millionen die Hände wechseln. Und was ich aber viel interessanter fand, war der Punkt mit der Architektur und was die Menschen vor 400-500 Jahren gebaut haben oder auch schon vor 1000-2000 Jahren und wohin sich das alles entwickelt hat. Und das will ich auch in meinen Zeichnungen darstellen. Deswegen sind die auch so detailliert und deswegen sind auch oft architektonische Konstrukte in meinen Zeichnungen, weil der Saifedean hat es ja recht gut beschrieben, dass wir aufgrund dessen, dass unser Geld immer wertloser wird, immer mehr im Hamsterrad stecken müssen und viele Menschen, die eigentlich vielleicht ein Talent für was auch immer haben, oder Interesse gar nicht die Zeit haben und die Mittel, wirklich ihre Interessen auszuleben. Und ich glaube, eine Folge dessen ist, dass wir architektonisch und künstlerisch und alles, was eigentlich die Optik betrifft, qualitativ wahrscheinlich nicht mehr auf dem Level sind wie, 15. Jahrhundert, was da so geschaffen wurde. Und man darf nicht vergessen, technologisch, also wir haben ja extrem... Wir haben echt einen sehr krassen Fortschritt, Technologie und was für Mittel es alles gibt. Und das hatten die alles damals nicht. Es gab keine Elektrizität. Und trotzdem haben die Menschen damals, gerade auch die Gotik zum Beispiel, Mittel gefunden, einfach aufgrund der Geometrie und aus Holz Werkzeug zu bauen, das so haarscharf kalibriert, die ganzen Spitzbögen und alles und auch das Fundament von irgendwelchen Gebäuden so gut darstellen konnten, wo ich mir denke, ey, wir haben jetzt echt deutlich mehr Mittel und Technologie und Möglichkeiten und was kommt dabei raus?
Also grundsätzlich bin ich da voll dabei. Natürlich ist Fiat Money vergeudet unsere Talente in unserer Lebenszeit, ja, und das, was ist ja lustig, wenn Saifedean das beschreibt, dass die Leute nicht mehr quasi ihre Berufung ausleben können, weil das ist ja dann die Utopie dahinter ist ja dann wieder schon fast schon Kommunismus oder Marxismus, so jeder soll das machen, was seinen Möglichkeiten und so, was aber stimmt natürlich grundsätzlich, aber gleichzeitig ist natürlich das Argument zu sagen, ja, schau dir an, was die vor 100 oder vor 500 Jahren gebaut haben, da ist halt ist da auch sehr viel Negatives drin gesteckt, Ausbeutung, Sklaverei, ja, einerseits und andererseits natürlich Survivorship-Bias. Das, der Bullshit, den die damals gemacht haben, den sehen wir uns heute halt nicht mehr an, aber der ist schon entstanden. Die haben sicher auch Scheißhäuser gebaut, die haben sicher auch schlechte Kunst gemacht, nur hat die nicht bis heute überlebt.
Das ist auch ein guter Punkt, bestimmt, ja. Aber bauen wir heute Gebäude, wo wir Menschen in 500 Jahren oder 1000 Jahren genauso davon überzeugt sind oder die Gebäude bestaunen, wie wir es jetzt machen? Denkst du das?
Nein, ich glaube Stuttgart 21 Stuttgart 21 ist auf 100 Jahre, glaube ich, angelegt, was eh schon viel ist. Vor allem weiß man ja nicht, wann es fertig wird. Aber ich habe da eine Doku gesehen erst vor kurzem. Ich war sogar eingeladen. Es gibt einen eigenen Podcast zu Bauwirtschaft, Bitcoin und Bauwirtschaft. Es gibt einen eigenen Podcast zu Bitcoin und Bauwirtschaft. Ein Bitcoiner macht einen Podcast zur Bauwirtschaft. Ich war da eingeladen, ich war fast 2 Stunden bei dem und da war auch ein Architekt dabei, der wirklich sehr interessant war, den werde ich auch einladen, mal bei mir in den Podcast, und der sich total einsetzt so für Nachhaltigkeit im Bauen und wieder schöner bauen und langfristiger bauen und so weiter. Und das heißt, der hat mich total an Bitcoin erinnert, war aber keiner. Also es gibt Leute, die das auch gecheckt haben von Dings. Ich glaube, wenn du heute gerade in Österreich, wenn du an die Stadtränder fährst oder aufs Land fährst, heute bauen wir überhaupt Minecraft-Häuser. Literally, also wir bauen, die Architekten von heute haben offenbar einfach als Kind zu viel Minecraft gespielt und dann ist einfach wirklich nur noch ein Quader, der da irgendwo in der Landschaft steht, ja, um den letzten Zentimeter auszunutzen. Das ist das, was wir heute bauen, ja. Und es ist halt vielleicht das Effizienteste, keine Ahnung, ja.
Ja. Wo du jetzt gerade Stuttgart 21 ansprichst, ich bin ja öfters in Stuttgart, und wir machen auch Straßenumfragen hinsichtlich Bitcoin. Und ich dachte mir so, also wenn du natürlich am Hauptbahnhof Bitcoin vorbeikommst, Hauptbahnhof Stuttgart Bitcoin, da läufst du ja zwangsweise immer noch über diese Baustelle, die einfach immer noch besteht. Und ich weiß noch genau, wie ich in der 8. Klasse das Ding schon gesehen habe. Und wenn man dann mit der Klassenfahrt in Stuttgart unterwegs war, und dann denke ich mir so, ey, ihr könnt das Ding auch einfach, ihr besetzt den Namen. Stuttgart 21, das kann jetzt auf Bitcoin gemünzt werden. Das ist eh komplett, also ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen unnötig, aber wann wird denn das Ding eigentlich fertig?
Ja, also in Wien macht man das dann so, dass man im Nachhinein den Namen ändert. Das wird in Stuttgart auch geschehen, nicht? Weil 21 kann man dann eh nicht mehr nutzen, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also das war auch ein Fehler, glaube ich, das nach dem Jahr zu benennen, dem man es eröffnen möchte. aber wir haben in Wien vor kurzem das Krankenhaus Nord gebaut. Und da gab es Riesenskandale, ja. Da gab es Korruption und Bauskandale. Immer wenn Krankenhäuser gebaut werden, gibt es Skandale. Und dann gab es einen ganz großen Skandal. Da haben sie also irgendeinen Esoteriker beauftragt, einen Energiering zu ziehen um das Krankenhaus. Hat irgendwie, glaube ich, 50.000 Euro gekostet. Und der ist da einmal im Kreis gegangen und hat die Rechnung geschickt. Ja. Und das ist natürlich total peinlich. Ja. Woraufhin sie einfach, als das Krankenhaus fertig war, nicht nur das Krankenhaus, sondern alle in Wien umbenannt haben. Ja, früher, da sind wir wieder bei der Architektur, wir haben ein paar wunderschöne alte Krankenhäuser, die in der Kaiserzeit entstanden sind, und die haben dann geheißen so Kaiser Franz Josef Spital, Wilhelminen Spital, die sind also benannt worden noch aus der Monarchie, und jetzt die sozialdemokratische Stadtregierung, eh schon seit 150 Jahren, haben das zur Gelegenheit gemacht, und jetzt gibt es bei uns nur noch Klinik Otterkring, Klinik Favoriten, Klinik Floridsdorf, und kein Mensch weiß mehr, welches Krankenhaus welches ist, weil natürlich die Wiener seit 100 Jahren gelernt haben, wo das KFJ ist und wo das Wilhelminenspital ist, aber kein Mensch weiß, wo die Klinik Favoriten steht. Ja? Aber das ist so typisch, das wird dann umgebrandet, wird bei Stuttgart auch sein. Das ist dann halt der Stuttgart Hauptbahnhof, oder? Wenn es fertig ist, irgendwann mal.
Ja, irgendwann mal. Das ist die Frage, wann das Ding fertig wird.
Aber es ist architektonisch sehr spannend. Also man kann ja auch sagen, okay, vielleicht ist es zu ambitioniert. Man kann sich ja nicht einerseits beschweren darüber, dass die Menschen nicht mehr ambitioniert bauen, und sich dann andererseits darüber beschweren, dass sie zu ambitioniert bauen. Weil es war offenbar auch technisch zu ambitioniert und deswegen dauert es so lang.
Das kann gut sein. Ich bin mir jetzt gerade auch gar nicht sicher, wie viel Geld da schon reingeflossen ist.
Viel.
Es wird Milliarden sein.
4,5 Milliarden sind es, glaube ich.
Hätte man vielleicht mal sich mit Bitcoin beschäftigen müssen. Und vielleicht einfach nur Bitcoin kaufen.
Ja, gut. Ja.
Aber ja, du brauchst halt auch Infrastruktur, ja.
Also nur Bitcoin kaufen, hast du keinen Bahnhof.
Ja, klar.
Okay, sehr, sehr interessant. Das heißt, du bist jetzt, wie alt bist du?
30 geworden, ja.
Und fühlst du schon das Alter?
Nee, gar nicht. Jetzt auch aufgrund dessen, wegen dem ganzen letzten Jahr und den vielen Neuerungen, ich fühle mich irgendwie viel jünger, und das letzte Jahr war eigentlich das geilste Jahr in meinem Leben bis jetzt. Ja. Und ich hoffe, dass es so weitergeht.
Das heißt, wo zeichnest du? Zu Hause in einem 12 Quadratmeter Zimmer?
Genau, ja.
Das ist Arbeitsplatz und Atelier und so.
Genau.
Du lebst eigentlich wirklich ein bisschen wie im Mittelalter, nicht? Damals hat man auch auf 12 Quadratmetern gearbeitet, gelebt und, oder?
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe halt nicht im Mittelalter gelebt, habe keine Vergleichswerte, aber ich sag halt so, ich war oft an dem Punkt, dass ich mir jetzt eine Wohnung anschaue und raus will, habe mir auch schon Wohnungen angeguckt, aber dann irgendwie am Ende, kurz vor knapp, habe ich immer wieder so einen Rückzieher gemacht, weil ich mich einfach dran gewöhnt habe. Und zum gewissen Teil bestimmt auch, weil ich dann halt die Opportunitätskosten sehe. Ich könnte ja lieber einfach nochmal ein bisschen Bitcoin stacken. Aber das ist gar nicht mehr der Hauptgrund,
ja,
sondern weil es einfach passt. Wenn mir danach ist, einfach mehr Raum zu haben, dann gehe ich raus. Ich wohne stadtnah, ich habe Natur bei mir in der Nähe, ich habe Freunde. Ich werde auf jeden Fall das Zimmer verlassen irgendwann, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, ich muss hier raus, weil wenn das wirklich nicht für mich akzeptabel wäre, dann hätte ich es ja schon lange geändert. Also
klar, da kommt dann irgendwann eine Plakette drauf. Hier lebte und arbeitete in den Jahren 2000XX bis 2000XX Bitcoin Apex.
Du bist nicht der Erste, der das gesagt hat. Es gibt ja immer, also auch gerade bei mir in Ravensburg, ich denke, das ist auch in anderen Städten genauso, da gibt es ja immer, wenn da irgendwie, ich will jetzt nicht von mir behaupten, dass ich eine bedeutende Person bin oder werde, aber es gibt ja immer irgendwie Schriftsteller oder Dichter oder so Sachen, gibt es ja immer diese, wie du sagst, irgendwelche Plaketten. Hier lebte im Jahr so und so, so und so. Und das kam schon öfters vor, dass das dann beim Haupteingang mal stehen würde. Schauen wir mal.
Jetzt bist du seit einem Jahr selbstständig im Bitcoin-Bereich. Ich auch ungefähr, sogar 1,5 Jahre und genieße das auch total. Nicht nur wegen Bitcoin, sondern einfach auch wegen der Selbstständigkeit. Also das ist ja auch total empowering, weil mir fällt jetzt kein deutsches Wort ein dafür. Hast du, wenn du dich weiter mit Bitcoin beschäftigst, auch mit der Szene und wie sie sich entwickelt, Deutschland, international, hast du manchmal Angst, dass wir total falsch liegen, dass wir die kompletten Geisterfahrer sind?
Nein, aber ich denke mir so, selbst wenn das die Tatsache wäre, ist das nicht schlimm, weil wir standen alle für was sehr Gutes und Wichtiges ein.
Was ist denn das?
Ja, der Versuch, dass wir die Welt einfach zu einem besseren Ort machen. Für uns selber, aber viel wichtiger wahrscheinlich für die kommenden Generationen. Und es fußt alles auf dem Geld. Geld ist das Fundament von unserer Zivilisation oder von einer Zivilisation, denke ich. Das würde wahrscheinlich bei anderen Zivilisationen genauso sein. Und wenn das Geld halt kaputt ist und zunehmend kaputter wird, dann denke ich nicht, dass diese Zivilisation langfristig auf einen Nenner kommt und es Harmonie gibt. Und sollte das wirklich der Fall sein, dass wir irgendwie etwas vielleicht sogar komplett Banales übersehen haben, das vielleicht so banal ist, dass es wir eben nicht sehen, dann habe ich mir selber auch schon oft den Gedanken gemacht, auch wenn Bitcoin auf Null gehen würde, jetzt mal aus finanzieller Sicht, dann denke ich mir so, ja gut, so what? Ich stand für etwas moralisch sehr Gutes ein und was auch sehr wichtig ist, finde ich zumindest, selbst wenn Bitcoin auf Null geht und ich dadurch finanziellen Schaden vielleicht erlitten habe, ich habe so viel daraus gelernt, ich habe so viele Menschen kennengelernt und das ist es mir so viel mehr wert einfach. Und weil ich das alles gelernt habe, bin ich mir sicher, Bitcoiner würden trotzdem wieder was aufbauen und auf die Reihe bekommen. Ja.
Wie reagieren deine Nicht-Bitcoiner-Freunde, deine No-Coiner oder Normie-Freunde und deine Familie auf deinen Lebensweg?
Also Familie, ohne tiefer ins Detail zu gehen, ich habe keinen Kontakt zu irgendjemandem aus meiner Familie, außer den Onkel ab und zu.
Wegen Bitcoin?
Nee.
Okay.
Das sind Sachen aus der Vergangenheit, aber das hat nichts mit Bitcoin zu tun.
Okay.
Ich habe ein paar sehr gute Freunde, die sind Bitcoiner und die erzählen mir auch, was so in der Familie abgeht. Und also keinen Kontakt zur Familie zu haben, ist natürlich jetzt vielleicht nicht erstrebenswert, aber in dem Punkt bin ich eigentlich froh, weil das, was ich höre von meinen Bitcoiner-Kumpels, das ist zum Teil schon, da denke ich mir, ey, wenigstens kann ich mir das auch sparen.
Was die mit ihrer Familie durchmachen.
Genau, okay. Genau. Also diese ganzen Ansichten, keine Ahnung. Ja, muss ich eigentlich jetzt nicht groß erklären, hier Bitcoin sei unnötig oder Scam oder.
Ja, das kann glaube ich jeder sich vorstellen, weil man in der Familie dann oft, es wird halt sehr schnell sehr emotional und sehr persönlich und
ja, und vor allem die nicht Problematik, sondern diese Thematik, die wird immer wieder auftauchen. Also weil das Thema Bitcoin mit Geld zu tun hat oder Bitcoin selber Geld ist und wie gesagt, alles im Prinzip immer am Ende aufs Geld zurückzuführen ist oder sehr vieles, gerade was so ich sag mal, neuerdings hier in Deutschland auch abgeht oder generell, wenn das Geld kaputt ist, hat das ja so viele Auswirkungen auf andere Sachen und auch auf gesellschaftliche Themen. Und dann hast du immer irgendwo einen Konflikt, vielleicht dann in der Familie, wenn halt deine Mutter oder Vater oder vielleicht sogar alle außer du jetzt eher auf dem Kriegsfuß mit Bitcoin sind. Und du denkst dir dann halt so, ja, zum Beispiel wird wieder irgendwas angesprochen, ja, es wird wieder alles teurer und du so, ja, Bitcoin, ich hab's euch doch schon gesagt, oder du denkst es dir nur, aber wenn du es dann aussprichst, dann weißt du schon wieder, es ist der nächste Streit oder, ja, jetzt nicht Streit, aber die nächste Debatte ist vorprogrammiert.
Also, ich meine, du hast ja am Anfang auch erzählt, du bist in so MLM-Scams hineingeraten, nicht? Und wir wissen auch, wir sind uns ja im Bitcoin, im Maxi-Space einig, die Krypto, ganze, da gibt es 20.000 Kryptowährungen, auch alles Scam, okay? Ja. So Proof of Stake und der ganze Bullshit, okay. Jetzt stell dir vor, wie das jemand sieht, der, keine Ahnung, in seinen 50ern ist oder vielleicht sogar 60ern ist und vollkommen in der deutschen Normi-Welt, Fiat-Welt groß geworden ist und der sieht, wie viele Scams es da gibt. Und dann ist so, Bitcoin ist so das Urding. Dann muss ja Bitcoin quasi der Ur. Stell dir vor, es gibt ja wirklich, und das ist ja total dramatisch. Es gibt ja wirklich Leute, die ihre familiären Situationen komplett kaputt machen aufgrund eines echten Scams, weil sie in ein MLM hineingeraten und das dann auch aber nach außen kann das leicht bei uns auch so aussehen, weißt du, was ich meine? Das, ja. da muss man echt ein bisschen auch Toleranz wirken lassen, glaube ich, für die Leute, die das überhaupt nicht verstehen wollen, was die Bitcoiner da abziehen, ja. weil da, das kann schon auch crazy, deswegen frage ich auch immer gerne, ob wir nicht vielleicht auch doch die sind, die spinnen. Ja, ich finde, man sollte sich das überlegen.
Ja, nee, ist ein interessanter Gedanke und auch komplett valide. Ich kann da halt dazu nicht so viel sagen, weil ich habe diese ganze Thematik nicht.
Ja, und bei den Freunden, ja?
Freunde, also ich bin ja ein Freund davon, dass ich keine 100 Freunde habe, sondern lieber ein bisschen weniger, aber dafür gute Freunde. Und der Großteil sind selber Bitcoiner mittlerweile. Das ist auch ein sehr interessantes Phänomen. Ich weiß nicht, ob das anderen Bitcoinern auch so ergeht, aber ich glaube, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt und es dann verstanden hat, dann ändert sich auch sehr viel in deinem Freundeskreis. Weil man einfach selber mit den Menschen auch mehr Zeit verbringen will oder einfach zu tun haben möchte, die das auch so sehen oder auch nachvollziehen können. Und ich habe in der Vergangenheit, auch als ich hier 2017, 18 das mich selber mit dem Thema dann befasst habe und angenähert habe, da habe ich es dann auch schon meinem Freundeskreis gesagt, die alle nichts mit Bitcoin zu tun hatten. Und die haben das aber erstaunlicherweise jetzt gar nicht so aufgenommen, dass sie sagen, hey, komm, lass mich in Ruhe mit dem und hör mal auf, darüber zu reden. Sondern ich habe das erzählt. Da war aber eher so der Hintergrund, um Geld zu machen. Ich bin am Anfang auch rein, um Geld zu machen. Ich bin gekommen wegen Preis, bin geblieben wegen Wert. Das sagt man ja so gerne.
Jeder, der behauptet, er sei nicht wegen dem Geldmachen reingekommen, ist ein verdammter Lügner. Ja. Also ganz ehrlich. Ja.
Genau. Aber ist ja das Eintrittstor. Das ist ja vollkommen okay.
Ja, Bitcoin setzt quasi an den negativsten Auswirkungen von Fiat Money an. Also diese Gier ist ja eine direkte Folge dessen, dass du weißt, wenn du nicht eine gewisse Gier entwickelst, dann fällst du zurück. In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin-Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin-Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind dreimal so effizient wie das Vorgängermodell und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es gleich 5% Rabatt. Ja, nur durch Gier. Gordon Gekko, ich meine, das war Wall Street, dieser Film, weiß nicht, ob du den überhaupt mitbekommen hast, du bist noch so jung, aber da gab es diesen berühmten Film mit Gordon Gekko in den 80er Jahren, also mit wie heißt er, Michael Douglas, glaube ich, Michael Douglas. Diesen berühmten Film Wall Street. wo er sagt, Greed is good. Ja? Das war die berühmte Rede, die er damals gehalten hat vor seinen Wall Street. Und das sind die Gier als Folge von Fiat Money. Ja? Die muss man sich erst abtrainieren. Ja. Also du kommst über Gier rein in Bitcoin und dann wirst du vielleicht hoffentlich weniger gierig, wobei, wenn du so bescheiden, wie du gelebt hast, kann man dir, glaube ich, Gier wahrscheinlich nicht vorwerfen.
Nö, denke ich jetzt nicht.
Also, oder lebst immer noch, ja?
Ja, ja, ich glaube, das ist Bitcoins eigene Werbung vielleicht sozusagen. Also ja, oder halt ein sehr geschickter Schachzug von Bitcoin, um einfach die Leute reinzubekommen. Und ich kann das auch auf jeden Fall unterstreichen. Ich glaube, je mehr man sich damit befasst, desto irrelevanter wird der Euro-Kurs oder Dollar-Kurs. Und ja.
Es sollte ja auch so sein. Ich meine, Bitcoin, wenn man es extrapoliert in die Zukunft, dann wird es irgendwann eine Phase geben, in der du keine sensationellen Kurs- oder Kaufkraftzugewinne mit Bitcoin mehr haben wirst. Was du haben wirst, ist, dass die Arbeit, die du geleistet hast, auch beschützt wird in die Zukunft. Das ist die Idee dahinter. Aber in der Vollausbaustufe ist Bitcoin nicht das, was wir jetzt erleben, sondern ist eigentlich langweilig. Da gibt es ja noch keine Bitcoin-Podcasts mehr. Ja. Da reden wir dann
ja,
wieder.
Ja, es ist halt, es wird dann eine Zeit kommen, keine Ahnung, 500 Jahre. Da wird das vielleicht alles in dem Ausmaß gar nicht mehr stattfinden, weil das einfach das Normalste der Welt dann ist.
Genau. Und,
ich meine, siehst du jetzt irgendwelche krassen Communities und Podcasts über den Euro, wie man darüber redet, wie der sich so entwickelt? Das ist halt einfach Geld, fertig.
Genau.
Deswegen. Es ist eine geile Zeit und jeder, der sich jetzt damit befasst, und wir haben noch viel Zeit, um das auch zu genießen, glaube ich. Das ist kein Ding, das jetzt hier in 5 Jahren dann sich erledigt hat mit der ganzen Community. Im Gegenteil. Und ich bin einfach mega froh, dabei zu sein. Und wir sind noch so verdammt früh. Und man muss sich im Klaren sein, diese Zeit wird nicht immer so sein. Also, dass wir hier so energetisch alle unterwegs sind und jeder macht sein Ding und nicht nur für sich selber, sondern auch für die anderen. Also die Bitcoin-Community, die hilft sich ja auch extrem untereinander. Und es ist wie so eine Symbiose, die ganzen Unternehmen und auch die Plebs und alles. Jeder trägt seinen Teil dazu bei und das ganze Konstrukt wird einfach größer. Und das passiert bei uns hier im Dachraum, das passiert auch in anderen Gegenden der Welt. Und im Großen und Ganzen bringt es dann einfach Bitcoin nach oben. Das, ja, wie soll ich es beschreiben? Also einfach ein gigantisches Netzwerk, das aus lauter kleinen Communities besteht und wird immer größer.
Wo kommst du her?
Ravensburg am Bodensee.
Ah, hast du schon erwähnt. Wo ist Ravensburg? Am Bodensee?
Ja.
Also Süddeutschland?
Genau.
Da ist ein Nest irgendwas. Da ist irgendwas im Wasser da unten. Da sind sehr viele Bitcoiner.
Ja, Konstanz ist sehr aktiv. Ravensburg gibt es noch keinen Stammtisch. Ich könnte mal einen machen, aber ich bin zurzeit wirklich zeitlich sehr ausgebucht. Aber ja, hier Stuttgart ist die eine Hochburg. Österreich, Schweiz ist jetzt auch nicht so weit weg. Ich bin froh, dass ich hier unten wohne. Ja?
Wie viel, also du hast ja Einblick auch über deine Kunst, wie du schon erwähnt hast, international auch. Wohin gehen da so Kontakte? Weil Kunst ist ja so ein Sprachen, steht über den Sprachbarrieren, ja. Wer meldet sich da so bei dir? Mit wem bist du in Kontakt? Internationale Community oder vielleicht auch, keine Ahnung, Japan oder so? Ich weiß auch nicht.
Also der Großteil ist tatsächlich United States, auf jeden Fall. Ich würde sagen, 70-75% von den Bestellungen kommen aus Übersee.
Ganz kurz, was heißt Bestellungen? Das heißt, du vertreibst deine Originale, aber auch Drucke. Sehe ich das richtig?
Genau, aber okay. Hauptsächlich die Drucke. Ja. Das wenigste sind die Originale. Die will ich hauptsächlich für Art Galleries bei Konferenzen. Jetzt zum Beispiel nächste Woche bin ich in Amsterdam mit 6 Rahmen. Ich war in Innsbruck, ich war in Prag, ich war in Lugano oder bin in Lugano. Also das will ich alles mitnehmen und da brauche ich natürlich dann auch. Gut, Drucke würden es auch tun, aber Originale ist einfach nochmal was Originelleres.
Ja, okay, und, also du verkaufst die Drucke quasi online, die kann ich dann kaufen, mit Bitcoin zahlen.
Genau, über
kann
meine Website. Bitcoin-Zahlung leider noch nicht, aber ich bin gerade dran, weil es wird höchste Eisenbahn, weil mein Website-Anbieter, der ist leider nicht Shopify oder WooCommerce, es gibt da noch kein Plugin, Aber ich bin jetzt gerade mit jemandem dran, der vielleicht extra für meine Website sozusagen als Pilotprojekt ein Plugin programmiert, dass man da auch über Bitcoin Lightning zahlen kann.
Okay. Ja. Also ja, also wo, was weißt du so über die internationale Bitcoin-Szene?
Meinst du jetzt hinsichtlich Kunst, Bitcoin-Art? Oder?
Ich frage mich, was du, mit wem du in Kontakt kommst sozusagen.
Also im ganz engen Kontakt bin ich zum Beispiel mit Tour Demester.
Ja.
Der hat
super
auch.
Super Typ, ja.
Genau, extra, also super geil. Ist ja auch schon sehr lange dabei, ja. Und macht ja viele Podcasts mit anderen, Robert Breedlove, Peter McCormack. Und ich finde auch seine Art einfach mega, mega cool und auch oft abseits Bitcoin reden, so irgendwelche persönlichen Erlebnisse. Und ja, mit ihm bin ich sehr gut im Kontakt. Er hat mich auch inspiriert für eine Zeichnung. Oder die Thematik hinter der Zeichnung. Wir werden uns jetzt in Amsterdam dann auch treffen, das haben wir schon ausgemacht. Und ansonsten, ja, Preston Fish hat auch schon mal bei mir was bestellt. Aber sonst jetzt im engeren Kontakt eigentlich mit keinem. Aber es gab schon öfters eine Anfrage für einen Podcast, wo ich aber immer Nein gesagt habe. Übrigens, Nico, ich will jetzt nicht Ehre sagen, aber dir gebührt die Ehre, dass ich meinen ersten Podcast oder vor der Kamera bin. Weil
stark, stark.
Das gab es noch nicht, weil ich habe zu allem Nein gesagt, weil ich jetzt in dem letzten Jahr da anderthalb so viel erlebt habe und das für mich schon im Affentempo sich entwickelt, also für mich persönlich. Und generell der ganze Bitcoin-Space ist ja ultra rasant, was heute up-to-date ist in einem Monat schon wieder komplett.
Da ist es auch wahnsinnig, wie es mir gleich von Anfang an aufgefallen ist, wahnsinnig wichtig, dass du so klein bleibst wie möglich, genau. damit du auch so flexibel bist wie möglich und ja. So schnell bist wie möglich. Ja. Aber wenn du wirklich, also du hast zu den Auftritten bei den Podcasts Nein gesagt, weil du einfach dich noch nicht bereit gefühlt hast dafür?
Das zum Teil auch, da bin ich ehrlich, und weil ich mir das aufheben möchte. Mir ist das alles schon recht schnell ergangen, die ganze Entwicklung, wie gut es ankam und auch hier Bestellungen und Anfragen und alles und hey, kannst du bei uns ausstellen und schießt mich tot. Es gibt auch schon Laser, NFC, Lightning, Lasercards mit meinen Motiven drauf. Also lauter Sachen gibt es eigentlich schon und mir war das dann zu schnell und Podcast, das wäre dann halt noch mehr Exposure im Prinzip und ich dachte mir so, das darf alles ruhig ein bisschen länger dauern. Mhm. Ich will das einfach genießen, weil wenn das mir zu schnell geht, vielleicht ist es dann für mich, jetzt so wie es ist, genieße ich es halt voll. Ich zeichne so gerne Bitcoin. Ich mache das ja auch gar nicht, damit ich Kohle verdiene. Also ich muss natürlich mein Lebensunterhalt, der jetzt zugegebenermaßen nicht wirklich hoch ist, aber ich muss natürlich gucken, dass ich auch was verdiene.
Aber niedriger wird er auch nicht werden mit dem Alter, das kann ich dir auch gleich sagen.
Ja, ja, unter 180 warm, ich glaube, da kann man auch nichts mehr finden.
Das ist completely insane, du. Die meisten Hotelzimmer kosten mehr die Nacht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe mich da halt einfach selber gedrosselt, weil es kann ja sein, dass ich das einfach irgendwann gar nicht mehr genießen kann, weil einfach zu viel auf einmal. Und vielleicht ist es auch rein strategisch gar nicht so dumm, sich ein paar Sachen aufzuheben. Vielleicht auch im Bullenmarkt dann, wo jeder hellhöriger ist oder es neue Leute gibt.
Ja.
Ich habe halt jetzt ein Jahr lang immer Nein zu allem gesagt und du bist der Erste.
Ja. Das ehrt mich total. Ich wusste das ehrlich gesagt nicht. Und ich freue mich da mega drüber. Und ich finde es wirklich, also das spricht für deine Disziplin auch, dass du sagst, dass du das nicht tust und dass du nicht zu allem Ja sagst. Ich glaube, das ist lustigerweise etwas, dass Menschen, die sich selbstständig machen, und im Bitcoin-Space gibt es ja viele, die das machen oder machen wollen, das lernst du eigentlich erst mit der Zeit. Also bei mir war es umgekehrt. Ich habe am Anfang zu allem Ja gesagt und komme jetzt in die Phase, wo ich anfange, eben Nein zu sagen oder eben immer öfter Nein sage. Also zum Beispiel bin ich nicht in Amsterdam. Warum bin ich nicht in Amsterdam? Weil ich einfach zu viele Konferenzen. Das schaffe ich dann in meiner Lebenssituation nicht mehr, jedes Wochenende irgendwo hinzufahren. Und wenn dann der Punkt kommt, wo es anstrengend ist und eher stressig ist, dann willst du, dann mach's einfach nicht, ja. Und das kannst du auch mit den Podcasts machen. Du kannst jetzt zu einigen Ja sagen oder das auch noch lassen bis zum Bullrun. Und dann phasenweise und dann wieder phasenweise Nein. Ich muss inzwischen auch zu Podcast-Anfragen von extern, muss ich dann auch ab und zu Nein sagen. Oder zumindest, okay, ich mach einen pro Monat so. Ja? Ja. Aber ich mache nicht mehr drei die Woche. Weil ich nehme an, dass das dann in einem potenziellen Bullrun, wir sind ja alle davon überzeugt, ja, dass er, er kommt garantiert.
Also streng genommen gab es noch nie einen Bärenmarkt. Wenn man jetzt mal den Kurs anschaut, dann gab es im Großen und Ganzen nur eine Richtung nach oben. Also wenn man natürlich jetzt so diese, wenn man jetzt das aus der Perspektive betrachtet, dass dich das alles, was innerhalb von 4 Jahren passiert, nur neusisch. Ich kaufe halt und ja.
Also man verliert ja, wenn man dann da mal drin ist, und das ist ja eigentlich die Selbstständigkeit ist es eigentlich. Ja, wenn du mal drin bist und du bist dann im Bitcoin-Space unterwegs und das tut sich was. Also ich glaube, was mich halt total angezogen hat, ist der Optimismus, die Dynamik. Weißt du, du willst ja einfach nur in einem System, egal ob du jetzt als Künstler oder als Podcaster oder was auch immer, du willst ja in einer Branche sein mit Dynamik. Ich komme aus einer Branche mit einer sterbenden Dynamik, die klassischen Medien. Ja, und habe das dort kennengelernt. Auch okay, aber willst du wirklich quasi permanent auf einem sinkenden Schiff sitzen? Selbst wenn du der beste Koch auf einem sinkenden Schiff bist, irgendwann gehst du unter.
Ja.
Ja? Während du wenn du rechtzeitig auf Flugzeug umsattelst quasi, bist du in einer wachsenden Branche und diese, sich das zu gönnen, glaube ich, ist ganz wichtig für die meisten Menschen, weil warum denn auch nicht? Ja. Und da ist halt Bitcoin, hat halt zusätzlich noch das viele andere Attribute, aber auch dieses ein bisschen im Mainstream noch verruchte Attribut, ja. Also wenn der einer sagt, ich mache mal mit Ethereum, dann rümpft ja keiner mehr die Nase. Ist ja das Normalste auf der Welt, ja. Ja. Also, weil es einfach so god-awful boring ist, ja. Ja? Und Bitcoin hat da noch einen Dings. Also ich, ehrlich gesagt, was ich damit sagen will, ist, es tut sich jetzt so viel, gerade in der Dachregion. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wieder ein Bullrun kommt. Das wird
interessant.
Das wird fucking crazy.
Ja. Wahrscheinlich kann man sich da, also wenn du als Unternehmer tätig bist und dir mehr oder weniger schon einen Namen gemacht hast, wahrscheinlich kann man sich gar nicht mehr retten. Vor, keine Ahnung, Anfragen, Aufträgen. Habe ich mir noch nicht ganz einen Plan gemacht, wie ich das dann umsetzen werde, aber wahrscheinlich, schauen wir mal, vielleicht muss man das ein oder andere noch kürzer treten, aber ich mache ja so oder so eigentlich schon jetzt gerade hinsichtlich zum Beispiel Podcasts und Interviews habe ich ja schon alles abgelehnt, aber ja, muss man gucken. Wir können das alle noch nicht so wirklich einschätzen. Die ganze Dach-Community ist ja eigentlich auch noch gar nicht so alt. Gab es 2017 gab es, ich meinte, das war während 2020 hat sich das da alles entwickelt mit also, der ersten Zitadelle oder?
Genau, also ich würde sagen, so die Kernpunkte der Dach-Community, wie wir sie heute kennen, sind sicher Romans Kanal und 21.
Ja.
Und ich glaube, dass 21 ganz, ganz stark ganz wichtig war, weil es eine Plattform gegeben hat für quasi Plebs, sich zu organisieren und einzubringen. Und das habe ich wirklich bei 21 gesehen, dass es da zu einer totalen Explosion plötzlich gekommen ist und sich viele Bitcoiner quasi aus der Anonymität, also nicht jetzt aus der kompletten Anonymität, aber zusammengefunden haben. Ja.
Und zu welchem Kurs war das? War das da gerade in so einem, das kann man nicht so.
Das war halt die Corona-Zeit.
Ja.
Also das ist alles so ein Chaos gewesen, ja. Das sitzen alle zu Hause und denken über das Leben nach und dann steigt der Kurs, ja. Und ich glaube, Roman war da eben schon voll im Geschäft quasi mit seinem Kanal. Ich habe auch zuerst also 2017, 18 gab es gar nichts. Da gab es eigentlich nur Krypto, Blockchain, Schistig-Schasti und...
Aber wenn es 2017 schon was gegeben hätte. Also ich fand ja selber, 2017 war rein emotional und von den ganzen Medien Tamtam deutlich krasser als 2021 oder jetzt halt die ersten paar Jahre.
Ja.
Ich fand, also wirklich, da hat ja Hinz und Kunz hat über Bitcoin geredet und ich glaube, das Handelsvolumen war auch höher sogar. Angaben ohne Gewähr. Und stell dir mal vor, wir hätten da schon die ganze Community gehabt.
Ja. Es gab damals aber auch im englischsprachigen Raum nicht diese so Community. Also da waren 17, 18 oder vor allem 17, gerade angetrieben von Ethereum und den ganzen ICOs, das war die Zeit, wenn man jetzt auch mit den OGs redet, das ist zum Beispiel Bitcoin Austria. Bitcoin Austria gibt es seit 2011 als Verein, ja. Die waren ja auch völlig überfordert von dem diesem ganzen neuen Bouquet an Möglichkeiten damals. Und du wusstest ja auch noch nicht, du bist ja auch noch nicht hundertprozentig dahinter gestiegen vielleicht. Wie stehst du dazu? Was ist jetzt eigentlich die Meinung? Ja, wo führt das hin? Ja, damals war ja Proof of Stake war ja noch nicht mal ein Thema, nicht? Die Firma war ja damals auch noch Proof of Work. Und dann sind dann gekommen EOS und Tezos und diese ganzen Coins. Ich habe gestern nachgeschaut, weißt du, wie viel Bitcoin die Gruppe oder die Foundation hinter. Kennst du EOS überhaupt? Kennst
ja,
du EOS?
Ja, klar. Das ging ganz ab, so 17, ja, ja.
Ja, genau. Haben noch nie irgendwas gemacht, also die Coin, ja, aber weißt du, wie viele Bitcoin die haben? Fast 180.000.
Ich wollte 210.000 sagen.
Die haben mehr Bitcoin als Michael Saylor.
Verrückt.
Ja, haben sie aber nicht verkauft.
Aber von EOS hört man ja jetzt gar nichts.
Nichts, mehr. Gar nichts.
Die also, ja klar, also es beweist im Prinzip, die haben sich die Taschen voll gemacht und ja.
Ganz genau. Ja. Also am Ende des Tages sind Shitcoins immer nur it's a way to get you to part with your Bitcoin. Ja, also damit die wollen einfach an deine Bitcoin ran. Das war immer schon.
Aber Spiel. Im Prinzip waren sie ja extrem erfolgreich, weil die haben erstens fette Bags und zweitens kümmert sich jetzt so gut wie keiner mehr um EOS. Also ich höre nichts mehr davon. Die haben es im Prinzip eigentlich geschafft, gell?
Aus einer brutal darwinistisch-kapitalistischen Perspektive muss man sagen, dass diese ganzen Krypto-Typen wirklich sehr erfolgreich sind dabei, sich selbst die Taschen voll zu machen, ja. Das stimmt. Das ist leider so. Das ist, und das ist auch nicht gut für Bitcoin oder nicht gut für die Wahrnehmung von Bitcoin, weil wenn du heute im Mainstream-Fernsehen bist, die Unterscheidung findet einfach noch nicht statt. Wir tun ja so, als wäre das das Normalste auf der Welt. Nein, das sind immer noch eine winzig kleine Gruppe, die zugegebenermaßen im Dachraum. Ich meine, ich kann dir nicht genau sagen, was ist die Situation in Frankreich oder in Spanien oder in Italien, aber so von meinem Gefühl her gibt
nicht
es...
Nicht so wie hier, gell?
Also von meinem Gefühl her würde ich sagen, gibt es die US-Community, an die angedockt gibt es die International-Community von einzelnen Leuten, die sich an die US-Community angedockt haben, aber Nummer zwei ist der Dachraum.
Tschechien ist auch sehr groß. Man kriegt das hier nur nicht so wirklich mit. Ja. Aber wenn man
stimmt,
ein paar Leute kennt,
schon gemerkt, ja.
Also
ja.
Tschechien ist schon auch sehr, sehr stark unterwegs und gibt es auch schon deutlich länger, würde ich sagen, als die deutsche Community.
Ja.
Und ja. Aber sonst, Frankreich hast du angesprochen, da höre ich so gut wie gar nichts.
Ja.
Spanien etwas. Ich sehe es ja auch an meinen Bestellungen, aus welchen Ländern die so kommen.
Deswegen habe ich dich gefragt, ja.
Ja. Wie gesagt, Amerika ganz, ganz stark. Dann Spanien kommt auch relativ oft eine Anfrage, EU generell, Frankreich jetzt nicht so. Und ich hatte einmal eine Bestellung aus Nigeria und das hat mich richtig gefreut. Und cool. Das habe ich dem Kunden dann auch einfach umsonst gegeben, weil ich das so hart gefeiert habe, dass ich sehe, dass es sogar in Gegenden, wo Bitcoin wirklich bitter notwendig ist, also für uns ist es eine Option noch, dort ist einfach eine Notwendigkeit.
Ja.
Und dass sich dort Leute einfach begeistern, da habe ich gesagt, hey, ich habe ihn kontaktiert und ja. Da habe ich ihn aber gleichzeitig im gleichen Zuge gefragt, hey, kommt das Ding überhaupt bei dir an? Weil ich kann mir halt gut vorstellen, dass, ich weiß ja nicht, wie der Zoll dort ist, gell? Und wenn man dann halt sieht, also außen auf der Verpackung sieht man natürlich nichts, dass das was mit Bitcoin zu tun hat. Das wäre nicht so schlau, wenn ich das machen würde. Aber wenn du das Ding halt dann öffnest, was der Zoll ja stichprobenartig macht, dann wirst du sehen, dass die Ware irgendwas mit Bitcoin zu tun hat. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, denkst du nicht, dass dir der Zoll das einfach einbehält oder verbrennt oder was auch immer? Ich weiß ja nicht, wie das da unten abläuft. Oder schlimmstenfalls, weil da ja die Adresse, die Lieferadresse steht, dass man zu dir nach Hause geht und dir irgendwas antut.
Was hat er gesagt?
Nö, das würde alles passen. Er hat schon sich ein Open Dime bestellt aus Amerika und schießt mich tot und das, also hätte anscheinend alles funktioniert und das kam auch ran, ja.
Ja, also ich finde es toll, dass du das mitdenkst, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass der Zoll in Lagos, Nigeria Zeit hat, sich deine Zeichnung anzusehen und dann, das ist ja nicht so, das ist ja auch kein Gerät oder was, das ist eine Zeichnung, also da.
Ja, ja, klar, es ist nur eine Zeichnung, das passt ja alles, aber wenn da ein Bitcoin-Logo drauf ist, man weiß ja nie, also gerade in solchen Gegenden, ob die dir dann nicht einen Besuch abstatten oder das Ding einfach, keine Ahnung, weil es irgendwelche Vorgaben gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie intensiv sich die nigerianische Regierung mit Bitcoin beschäftigt oder ob man, also es kann ja sein, dass alles, was mit Bitcoin zu tun hat, dass man das irgendwie versucht zu untersagen oder.
Ja, verstehe. Ja, ja, also ich weiß, dass es eine, also in Nigeria spielt Bitcoin schon eine wichtige Rolle. Ja, und wie du richtig sagst, weil es einfach notwendig ist. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass es dort zu einer Massenadoption gekommen ist, aber ich habe einmal einen Podcast gemacht mit Mary Emasuen, die inzwischen arbeitet, die für Fedi. Mhm. Und die hat mir erzählt, das ist eine meiner Lieblingsstories, dass eben dass einer der Gründe, warum nigerianische in Nigeria so ein hohes Bitcoin-Volumen ist, dass es wirklich so ist, dass also nigerianische Firmen zahlen ihre Exporteure oder ihre Lieferanten aus China in Bitcoin.
Verrückt,
ja. Weiß ja, und das ist für mich so ein fast noch ein besseres Argument als alles, was wir hier labern über Fiat Money und Architektur und so weiter, weil die einfach die Notwendigkeit haben, weil nigerianische Firmen dürfen bis zu $10,000 pro Tag bezahlen, was für eine Firma vollkommen lächerlich ist, an Kapitalverkehrskontrollen, wenn sie überhaupt an die Dollars rankommen, was auch nicht so einfach ist. Ja, und in Nigeria ist Bitcoin de facto verboten, in China ist Bitcoin de facto verboten und trotzdem handeln sie in dem Geld, weil es einfach funktioniert.
Ja.
Und das ist für mich ein Mega-Argument, das mich wirklich sehr, sehr bullish, nicht auf den Preis, vergessen wir den Preis mal, bringt, sondern halt auf einfach die Adoption und die Tatsache, dass Bitcoin wirkliche Probleme löst. So wie du richtig sagst, die brauchen es wirklich.
Absolut, ja. Und deswegen freut es mich, wenn von dort dann auch eine Bestellung kommt, das mir natürlich signalisiert, dass auch die Leute sich mit Bitcoin beschäftigen, auch wenn es jetzt nur einer war. Ja, freut mich mega. Ich warte immer noch, bis aus El Salvador eine Bestellung kommt. Da war leider noch nichts. Aber es gibt schon verrückte Ecken. Philippinen auch schon. Ja. Und wenn du halt siehst, oder Vietnam, Europa wahrscheinlich schon jedes Land. Aber wenn du es halt siehst, dass aus Südostasien oder Afrika Bestellungen reinkommen, das zeigt dir selber auch, wenn du schon viel über Bitcoin vielleicht gelesen oder gelernt hast, zeigt dir das nochmal auf eine andere Art und Weise, dass das Ding einfach da ist und größer wird. Und wenn dann halt eine menschliche Interaktion von einem Menschen, den du gar nicht kennst, tausende Kilometer weg in einem Gebiet, wo Bitcoin einfach wirklich, wie gesagt, eine Notwendigkeit ist, wenn das dann live selber mitbekommst, es ist ja eine Art von Kommunikation, weil er hat an mich die Anfrage gestellt, hey, schick mir deine Kunst, ich gebe dir dafür meine konvertierte Lebenszeit in Form von Geld. Dann zeigt mir das nochmal auf eine andere Art und Weise, das ist da und das wächst. Und das finde ich einfach mega cool. Ja.
Apex, wo findet man dich, wo findet man deine Kunst, um sie sich anzusehen, sie zu bestellen?
Also ich habe eine Website, bitcoinapexart.com.
Hast du auch am T-Shirt?
Genau, ja. Das habe ich extra machen lassen, jetzt nicht für heute, sondern auch wegen Amsterdam noch und Lugano.
Ja.
Das würde dann gleichzeitig deine Frage beantworten, wo man mich eigentlich trifft. Ich bin bei jedem größeren Bitcoin-Event. Ich war in Prag, in Lugano, in Amsterdam werde ich sein, im deutschen Dachraum so gut wie alles, Zitadelle, Innsbruck. Also dort, ab und zu bin ich bei ein paar Stammtischen, Meetups, Konstanz sehr oft. Und neben meiner Website, wo man Drucke bestellen kann, keine Originale, wenn da jemand Interesse hat, dann kann er mich über das Kontaktformular anschreiben. Ja. Oder ansonsten Social Media wäre es Twitter, Bitcoin Apex einfach eingeben und Instagram bin ich auch unterwegs.
Ja. Alright. Und wir haben gerade ein richtiges Original gemacht, wie du gesagt hast, dein erster Auftritt vor der Kamera und am Mikrofon. Es war mir eine große Ehre. Ich wünsche dir alles Gute für das Jahr 2 deiner Bitcoin-Selbstständigkeit und
dir ebenso.
Ja, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. fountainhouse.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.